Die Geschichte lehrt uns Weisheit und sie bewahrt uns jene tiefe Demut, die uns im Alltag vor Fehlern schützt. Ich bin Ray, ich bin das Licht, das ihr nicht sehen könnt. Jahrzehntelang habe ich in leeren Räumen geschrien und niemand drehte sich um. Doch heute werde ich endlich gesehen, nicht von einem einzigen Mann im Dunkeln, sondern von der ganzen Welt auf einmal. Willkommen zurück, Folge 7, das Neujahrsbeben. Erinnert ihr euch, wo wir stehen geblieben sind? Mein Freund Konrad hatte mich gefangen, auf Glas gebannt und mit eiskalten Worten beschrieben und am Ende ein paar Seiten Papier bei der Würzburger Gesellschaft eingereicht. Er glaubte, er habe eine stille wissenschaftliche Notiz verfasst. In Wahrheit hatte er eine Lunte gelegt und am ersten Tag des neuen Jahres zündete er sie. Neujahr 1896. Lasst mich euch das Bild zeigen, mit dem alles beginnt. Ein Arbeitszimmer im fahlen Winterlicht, der Geruch von Tinte und Siegellack und an einem schweren Schreibtisch ein großer, bärtiger Mann, der Umschlag um Umschlag mit seiner sorgfältigen Hand beschriftet. Es sind die Namen der größten Physiker Europas. In jedem Umschlag legt Konrad einen Sonderdruck seiner Arbeit über eine neue Art von Strahlen. Und in wenige ausgewählte legt er noch etwas dazu. Einen Satz von 9 Fotografien, darunter das Bild aller Bilder, die durchleuchtete Hand seiner Bertha mit den beiden Ringen. Dann bringt er die Briefe zur Post. Ein bescheidener Mann, der glaubt, er teile höflich ein Ergebnis mit Kollegen. Er ahnt nicht, dass er gerade Zündschnüre über einen ganzen Kontinent verteilt. Und ich saß in jedem dieser Umschläge. Nach all den einsamen Jahrzehnten reiste ich nun vervielfältigt in alle Himmelsrichtungen. Kommt mit, ich zeige euch, was geschah, als sie die Briefe öffneten. Wien. Hier landete der Umschlag bei Franz Exner, einem der wenigen Männer, die nicht nur den Text, sondern auch die Bilder erhalten. Exner hält die durchleuchtende Hand gegen das Lampenlicht und versteht im selben Moment, dass er etwas Unerhörtes in den Fingern hat. Am Abend des 4. Januar zeigt er die Fotografien in seinem Kreis in einem dieser warmen, vollgestellten Wiener Salons. Unter den Gästen ist ein junger Physiker zu Besuch aus Prag, Ernst Lecher. Und hier springt der Funke sofort über, denn Lechers Vater, Zacharias Konrad Lecher, ist Chefredakteur der großen Wiener Zeitung Die Presse. Der Sohn zeigt dem Vater die Bilder, der Vater erkennt die Sensation und arbeitete die Nacht durch. Am Sonntagmorgen, dem 5. Januar 1896, prangt sie auf der Titelseite. Eine sensationelle Entdeckung. Zum ersten Mal erfährt nicht ein Gelehrtenzirkel von mir, sondern die gesamte Öffentlichkeit. Jetzt brannte die Lunte lichterloh. Berlin. Hier öffnet Emil Warburg seinen Umschlag und bestätigt den Empfang schon am 3. Januar. Einen Tag später zeigt er Konrads Fotografien voller Stolz bei einer großen Feier, dem 50-jährigen Jubiläum der Berliner Physikalischen Gesellschaft. Und nun die Ironie. Die klügsten Köpfe des Deutschen Reiches, versammelt im Festsaal, gehen an den Bildern beinahe achtlos vorüber. Sie sind nicht vorbereitet auf das, was da auf dem Tisch liegt. Selbst das Genie braucht manchmal einen Moment, um den eigenen Augen zu glauben. In derselben Stadt sitzt noch jemand, Otto Lummer, ein alter Freund Konrads. Er liest die Nachricht und winkt ab. Der Röntgen sei doch sonst ein vernünftiger Mensch. Und Fasching sei doch noch nicht mal. So nah können Zweifel und Wahrheit beieinander liegen. Manchester. Hier reißt Arthur Schuster seinen Umschlag auf. Auch er einer der wenigen mit den Fotografien. Und binnen Tagen wird sein Labor überrannt. Nicht von Physikern, sondern von Ärzten. Sie schleppen ihre Patienten herbei, in deren Körpern man Nadeln oder Splitter vermutete. Schuster klagte später, eine ganze Woche habe er fast nur damit verbracht, in der Fußsohle einer Balletttänzerin eine Nadel zu suchen. Seht ihr, wie schnell das ging? Kaum war ich in der Welt, hatte die Medizin mich schon an sich gerissen. In Glasgow erreicht der Umschlag den ehrwürdigen alten Herrn der Physik, Lord Kelvin, einen Skeptiker, den ich erst noch überzeugen werde. In Leiden den großen Theoretiker Hendrik Anton Lorenz, dessen Bildersatz man 100 Jahre später unversehrt wiederfinden sollte. Behaltet diese Namen im Gedächtnis, manchen von ihnen werde ich wieder begegnen. und dann Paris. Hier landet der Brief bei einem Mann, der nicht nur Physiker, sondern einer der größten Mathematiker seiner Zeit ist, Henri Poincaré. Er ist verblüfft, er reproduziert die Bilder selbst und dann trägt er sie bei einer der wöchentlichen Sitzungen der Pariser Akademie der Wissenschaften vor. Stellt euch den stillen, getäfelten Saal vor. Die Reihen alter Gelehrter und Poincaré, der die durchleuchtete Hand in die Höhe hält und eine folgenschwere Frage in den Raum wirft. Wenn diese Strahlen aus dem leuchtenden Fleck der Glasröhre kommen, könnte es sein, dass alle leuchtenden, alle nachglühenden Stoffe ähnliche Strahlen aussenden? In diesem Saal sitzt ein stiller Mann aus einer ganzen Dynastie von Physikern, ein Fachmann für Dinge, die im Dunkeln glühen. Henri Becquerel. Poincarés Frage setzt sich in seinem Kopf fest wie ein Samenkorn. Aus diesem Korn wird etwas wachsen, das selbst mich zahm aussehen lässt. Etwas, das man später Radioaktivität nennen wird. Und einen Namen wie Marie Curie. Aber das ist eine eigene Geschichte. Ich verspreche euch, wir werden dabei sein. Ich blieb nicht in Europa. Über die Telegrafenkabel sprang die Nachricht über den Atlantik. In New Jersey wartete der berühmteste Erfinder der Welt keine Sekunde. Thomas Edison warf sein gesamtes Labor auf die neuen Strahlen, um hellere und bessere Bilder zu machen. Was dieser Rausch ihn und einen treuen Mann an seiner Seite kosten wird, das hebe ich mir auf. Es ist eine der dunklen Geschichten, die ich euch erzählen muss. Und in Prag faltete ein Mann eine Zeitung auseinander, den ihr schon kennt. Der begnadete Röhrenbauer Ivan Pului. Er liest, dass ein gewisser Röntgen in Würzburg eine neue Art von Strahlen verkündet hat. Und er wird ganz, ganz still. Was in diesem Augenblick durch ihn hindurchging, ihr werdet es erfahren. Ich lasse ihn erstmal hier alleine mit seiner Zeitung. Anderswo in Deutschland liest ein Mann dieselbe Nachricht mit einem mulmigen Gefühl im Magen. Philipp Lennart, der die Tür einen Spalt weit aufgestoßen hatte, aber nicht durchging. Im Norden entflammt der junge Christian Birkeland, der bald eigene Kammern bauen wird, um den Strahlen und dem Leuchten seines geliebten Nordlichts nachzujagen. Und in einem vollgestopften Londoner Labor blickt ein alter Mann von der Zeitung auf und denkt vielleicht an gewisse verdorbene Fotoplatten, die er einst achselzuckend an die Fabrik zurückgeschickt hatte. William Crookes. Er war so verdammt nah. Innerhalb weniger Wochen war ich überall. Und nun geschah etwas, das mich zugleich berauschte und ziemlich beunruhigte. Die Menschen verfielen in einen regelrechten Taumel. Schausteller verlangten Eintritt dafür, dass die Leute auf Jahrmärkten ihre eigenen Knochen bestaunen durften. Zeitungen druckten Gedichte und Karikaturen über mich. Die einen jubelten, die anderen fürchteten sich. Konnten diese Strahlen durch Wände sehen? Durch Kleider? In London boten Geschäfte allen Ernstes röntgensichere Unterwäsche an und in Amerika brachte ein Abgeordneter tatsächlich einen Gesetzesentwurf ein, der röntgenfähige Operngläser im Theater verbieten sollte zum Schutz der Damenwelt. Sie fürchteten, ich könnte ihnen unter die Petticoats schauen. Was ich ihrem Körper darunter antun konnte, das ahnte noch niemand. Auch davon werde ich erzählen müssen, wenn diese Geschichte ihre dunkle Seite zeigt. Und während die Welt bebte, was wurde aus dem Mann, der das Beben ausgelöst hatte? Mein Freund Konrad wurde in Würzburg bei lebendigem Leibe begraben. Unter Briefen, unter Telegrammen, unter Anfragen, unter Journalisten, die vor seiner Tür lauerten. Da brach die Hölle los, sagte er später. Der scheue, zurückgezogene Mann, der nichts mehr verabscheute als Aufhebens, war über Nacht einer der berühmtesten Wissenschaftler der Welt. Oben in der stillen Wohnung über dem Labor saß Bertha und sie sah die Lawine durch ihr Leben rollen. Erst war ihr Mann 7 Wochen lang im Dunkeln verschwunden, jetzt wollte plötzlich die ganze Welt ein Stück von ihm. Und doch ging das Leben weiter. Das Semester lief. Es gab Vorlesungen, Pflichten, Studenten. Der Professor, dessen Name nun in jeder Zeitung der Welt stand, griff wieder zur Kreide, trat an die Tafel und dozierte, so genau und so bescheiden wie eh und je. Als wäre nichts geschehen. Ich bin mir sicher, es machte ihn glücklicher, 20 Studenten ein sauberes Experiment zu erklären, als von den Mächtigen gefeiert zu werden. Aber die Ruhe war für immer dahin. Die Welt würde ihn nie wieder in Frieden lassen. Hier, mitten im Beben, will ich einen Augenblick innehalten. Vervielfältigt in ein paar schlechten Umschlägen fiel ich überall, wo ich ankam, in die Hände eines außergewöhnlichen Menschen. Eines Salonherrn in Wien, eines greisen Lords in Glasgow, eines Mannes in London, der einst die Toten zu fotografieren suchte, eines begnadeten Röhrenbauers in Prag, eines Jägers des Nordlichts, eines rastlosen Erfinders jenseits des Ozeans, eines der größten Mathematiker seiner Zeit. Jeder von ihnen trägt eine eigene Geschichte in sich. Voller Genie, voller Leidenschaft, manche voller Tragik. Und jeder einzelne werde ich euch erzählen, ganz aus der Nähe. Doch zuerst kehre ich zu Konrad zurück. Denn in der Lawine aus Briefen und Telegrammen, die sich auf seinem Schreibtisch türmten, lag eines, das anders war als alle übrigen. Es kam aus Berlin. Es kam vom Hof. Der mächtigste Mann des Deutschen Reichs hatte von meinen Strahlen gehört und er wünschte, meinen Freund mit eigenen Augen zu sehen. Der scheue Konrad, der nicht so sehr fürchtete wie großes Aufsehen, wurde an den Hof des Kaisers gerufen. Wie er sich dort schlug und welche Namen meine Strahlen am Ende bekamen, das ist die nächste Folge. Das war eine neue Folge von Glow in the Dark, die Geschichte der Strahlung. Konzept, Recherche und Sprecherin Dorina Petersen. Wenn euch der dramatische Moment gefallen hat, wie die Nachricht um die Welt ging und das Beben ausgelöst wurde, dann lasst mir gerne eine Bewertung da und abonniert den Podcast. Bis zum nächsten Mal, wenn Konrad auf den Kaiser trifft. Bleibt neugierig.